Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Nach Ablauf des einen und vor Ablauf des anderen Ultimatums in Ägypten. Der Blick auf den Tahrirplatz und das Gespräch mit dem Experten. Marine Le Pen, Immunität verloren, Popularität gewonnen.
Je suis une adversaire politique. Voilà, et peut-être une adversaire politique plus dangereuse encore que les autres.
Die Rechten Frankreichs surfen genussvoll auf einer Popularitätswelle. Und 2 Millionen Tonnen einwandfreier Lebensmittel werden in der Schweiz jedes Jahr weggeworfen. Eine unglaubliche Zahl.
Ich habe sie zuerst nicht geglaubt. Und als wir mit Forschern zusammengearbeitet haben, haben wir gesehen, doch, da ist etwas dran. Wir wissen, das Problem ist groß und relevant.
Was dagegen getan werden soll. Echo der Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Vor einer guten Stunde ist das Ultimatum der Mursi-Gegner abgelaufen, die den Rücktritt des ägyptischen Präsidenten bis 17 Uhr gefordert haben. Die Journalistin Amira Sayed El Al steht im Moment auf dem zentralen Tahrirplatz in Kairo. Was sagen die Menschen nach diesem abgelaufenen Ultimatum?
Also es strömen gerade aus allen Richtungen Menschen auf den Tahrirplatz und machen hier lautstark ihren Unmut Luft. Und es ist wirklich nicht klar, sie wollen, dass es hier geht und es kommen immer mehr. Jetzt geht die Sonne gleich unter und es wird voll.
Und wer ist auf diesem Platz? Sind das Junge oder sind das sozusagen alle?
Das sind alle. Das ist wirklich ein Querschnitt aus der Bevölkerung. Da sind Leute aus allen möglichen Vierteln, aus allen Schichten, junge, alte, wirklich auch sehr alte Leute, sehr junge Leute, Familien mit ihren Kindern. Da sind sehr devote Muslime mit verschleierte Frauen, da sind auch Frauen mit Niqab. Da ist alles dabei. Also vom Liberalen bis zum Säkularen und zum sehr Religiösen finden sie hier alles.
Ist die Stimmung friedlich?
Ja, sehr. Also das, was ich bisher gesehen habe auf dem Tahrirplatz und auch auf den Straßen, die auf dem Tahrirplatz zulaufen, alles sehr, sehr friedlich. Eine sehr emotionale Stimmung, aber sagen wir mal freudig emotional. Die Menschen sind sehr, werden zum Beispiel Nationallieder gesungen, Nationalhymne und Lieder, die Ägypten besingen. Und die Leute sind sehr emotional und sie lieben ihr Land und deshalb sind sie hier. Sie wollen das Land von dieser Regierung, glaube ich, befreien und retten. Und das ist da, warum sie hier sind.
Sind Polizei und Armee präsent?
Die Armee ist präsent, ja. Also es fliegt hier immer wieder ein Militärhubschrauber über uns hinweg und die Leute bejubeln ihn. Und vorhin, vor etwa einer Viertelstunde, da fuhren hier etwa 5 oder 6 Militärfahrzeuge durch die Menge. Ein bisschen entfernt vom Tahrirplatz in ein Viertel hinein und durch die Massen, die da auf dem Tahrirplatz durchzuströmten. Und die wurden frenetisch beklatscht und bejubelt und es wurde immer wieder von den Massen geschrien, das Militär und die Menschen sind eine Hand, also gehören zusammen. Und das ist das, was die Leute hier hoffen und darauf bauen sie auch.
Und die Mursi-Anhänger, sind die auch irgendwo präsent in Kairo?
Ja, die sind weiterhin in einem zentralen Ort versammelt, in der Nähe des Präsidentenpalastes. Da sind sie schon seit einigen Tagen und da sind sie auch weiterhin und demonstrieren für ihren Präsidenten.
Besten Dank, der Live-Bericht vom Tahrirplatz. Wir schalten gleich zum Korrespondenten der Süddeutschen und des Tagesanzeigers in Kairo für die Analyse. Zuerst aber die Nachrichten mit Pascal Schmitz.
In Portugal ist nach dem Finanzminister auch Außenminister Paulo Portas zurückgetreten. Portas ist Chef des wichtigsten Koalitionspartners von Ministerpräsident Coelho. Gestern hatte Finanzminister Gaspar seinen Rücktritt eingereicht mit der Begründung, dass die Bevölkerung den harten Sparkurs der Regierung nicht mittrage. Das Europaparlament hat die Immunität der französischen EU-Abgeordneten Marine Le Pen aufgehoben. Der Präsidentin der rechtsextremen Partei Front National kann damit in Frankreich der Prozess gemacht werden wegen Aufrufs zum Rassenhass. Hintergrund ist eine Rede Le Pens vor 2,5 Jahren. Vor Parteianhängern hatte sie öffentliche Gebete von Muslimen verurteilt. Sie verglich diese mit der Besatzung Frankreichs durch Nazi-Deutschland. Die Syrien-Konferenz, an der ein Ausweg aus dem Bürgerkrieg gefunden werden soll, wird weiter verschoben. Die ursprünglich für den Mai vorgesehene Konferenz in Genf findet nach Ansicht von US-Außenminister Kerry nicht vor September statt. Die Zeit für die Beratung zwischen den USA und Russland sei zu knapp, sagte Kerry. Die beiden Staaten sind sich unter anderem uneinig über die Rolle, die Präsident Assad bei der Lösung des Konflikts haben soll. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden stößt bei seiner Suche nach Asyl auf Ablehnung. Mehrere Staaten haben Snowden die Aufnahme verweigert. Das Schweizer Bundesamt für Migration hat bisher keine Kenntnisse von einem Asyl- oder Einreisegesuch des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters. Bei einer Auslieferung in sein Heimatland USA würde Snowden nach eigener Einschätzung lebenslange Haft oder sogar der Tod drohen. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Spanien erneut zurückgegangen. Laut dem Arbeitsministerium in Madrid waren im Juni 4,8 Millionen Arbeitslose gemeldet, 2,6% weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenzahl geht damit bereits seit 4 Monaten in Folge zurück. Laut Angaben des Europäischen Statistikamts waren im Mai immer noch fast 27% der Erwerbsfähigen in Spanien ohne Arbeit. Der Preisüberwacher hat die Kostenentwicklung im Straßen- und Schienenverkehr miteinander verglichen. Sein Fazit: Zugfahrer sind in den letzten Jahren stärker zur Kasse gebeten worden als Autofahrer. Im öffentlichen Verkehr seien die Preise seit 1990 um mehr als 45% gestiegen. Gewisse Retourbillette würden heute sogar 80% mehr kosten. Auf der Straße hingegen seien die Ausgaben für den einzelnen Autofahrer um 30% gestiegen. Zahlreiche große Schweizer Unternehmen aus der Gastronomie- und Nahrungsmittelbranche wollen sich gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung engagieren. Hierzulande würden jährlich 2,3 Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet, hieß es an der Medienkonferenz. Das sei angesichts des Hungers in der Welt paradox und ethisch nicht vertretbar. Ziel des neuen Vereins ist es laut eigenen Angaben, gemeinsam nach Lösungen für weniger Lebensmittelverschwendung zu suchen und diese dann der ganzen Branche zur Verfügung zu stellen. Zu viel bezahlte Krankenkassenprämien sollen zurückbezahlt werden. Die Gesundheitskommission des Ständerats unterstützt nun den Vorschlag der Kantone. Demnach sollen 800 Millionen Franken umverteilt werden. Neben den Versicherten, die in gewissen Kantonen zu wenig Prämien bezahlt haben, sollen sich auch der Bund und die Krankenkassen an der Finanzierung beteiligen. An der Tour de France hat das Team von Orica Green Edge das Mannschaftszeitfahren gewonnen, mit einer einzigen Sekunde Vorsprung auf das Team Omega Pharma Quickstep. Das Team Orica Green Edge stellt nun auch die ersten des Gesamtklassements. Leader ist neu der Australier Simon Gerrans. Und auf Platz 3 liegt der Schweizer Michael Albasini. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.733 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.042 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.23,60 gehandelt, der Dollar zu 95 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag und abends gibt es lokale Regengüsse oder Gewitter. Morgen ist es bewölkt und zeitweise regnet es bei 20 bis 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen: Die Lage in Ägypten. Marine Le Pen und woran sogar Linke in Frankreich eine politische Rechtskurve machen. Hochkonjunktur der Verschwörungstheorien in der Türkei.
Uluslararası medyaya rağmen. Görmek isteyen varsa.
Das war Premier Erdogan. Sein Vize macht jetzt sogar Juden für die Unruhen im Lande verantwortlich. Zu hohe Krankenkassenprämien für die einen, zu tiefe für die anderen. Diesen Fehler will die Gesundheitskommission des Ständerates korrigieren.
Wenn meine Prämien für andere Leistungen beansprucht werden, dann riskieren wir, dass das ganze KVG unglaubwürdig wird.
Und schließlich die grosse Lebensmittelverschwendung in der Schweiz, Bulgarien, ein Land in Umbruch und intelligent Strom sparen. Die Uhr tickt in Kairo. Das Ultimatum der Mursi-Gegner, die den Rücktritt des Präsidenten fordern, ist bereits abgelaufen. Dass der Armee, die binnen 48 Stunden eine Lösung des Konflikts fordert, ist bereits zur Hälfte verstrichen. Immer mehr Minister verlassen Mursis Regierung und der vom Präsident eingesetzte Generalstaatsanwalt wurde von der Justiz abgesetzt und durch den ursprünglichen Amtsinhaber ersetzt. Mursi hat das Ultimatum der Armee zurückgewiesen, hat aber ein Gespräch mit der Armeeführung geführt. Thomas Avenarios in Kairo, was weiß man über diese Gespräche mit der Armee?
Ja, schönen guten Abend. Man weiß wenig, es sind keine Erklärungen abgegeben worden nach diesen Gesprächen, aber klar ist, dass das Verhältnis zwischen Mursi und Sisi gestört ist, denn Mursi hat das Ultimatum ja als Einmischung der Armee ins politische Geschäft zurückgewiesen. Wie sich die Dinge jetzt hier weiter in Kairo entwickeln, ist völlig offen. Die Märsche haben bereits begonnen zum Präsidentenpalast und auf den Tahrirplatz natürlich als der großen Bühne der Opposition. Aber die Islamisten und Muslimbrüder machen auch mobil und sind auf 3 oder 4 Plätzen in der Hauptstadt versammelt und auch landesweit kommen die Menschen zusammen.
Nun gibt es im Moment ganz viele Gerüchte, zum Teil, dass die Armee mit Truppen und Fahrzeugen aufmarschiert ist. Das Gerücht, dass El Baradei, der frühere Friedensnobelpreisträger und Leiter der Atomenergiebehörde, die Opposition einen soll, dass es eine Roadmap gibt. Haben Sie da gesicherte Informationen über diese Gerüchte?
Naja, es sind zum Teil auch keine Gerüchte. Also das Erste, was heute klar geworden ist, die Armee hat eine eigene Roadmap, hat sie auch gesagt, sie würde das dann umsetzen und die sieht wohl vor, dass die von den Islamisten aufgeführte Verfassung außer Kraft gesetzt wird, das amtierende Oberhaus als Parlament aufgelöst wird und frühzeitige Neuwahlen ausgeschrieben werden. Das deckt sich halbwegs mit den Forderungen der Opposition. Baradei ist, das ist kein Gerücht, jetzt der Sprecher der Opposition, soweit diese geeinigt ist, tritt er für sie auf. Und ansonsten alles, was an Gerüchten hier auf dem Markt ist, widerspricht sich zum Teil auch sehr, sehr stark. Aber klar ist, das Ultimatum der Opposition, das sich ja vom Ultimatum der Armee stark unterscheidet, ist heute um 17 Uhr ausgelaufen. Und deswegen bewegen die Leute sich jetzt in Richtung Palast und haben angekündigt, neben den Protesten werde eine Kampagne des zivilen Ungehorsams gestartet werden.
Überraschend ist ja, dass die Zentrale der Muslimbrüder, also der Regierungspartei, gestürmt und zerstört wurde. Wieso hat Mursi nicht die Polizei eingesetzt?
Naja, also nichts zeigt stärker als der Sturm aufs Hauptquartier der Muslimbrüder, dass Mursi eigentlich nur in Anführungszeichen ein halber Präsident ist. Er hat die Polizei nie hinter sich gebracht, geschweige denn reformiert. Die Armee führt ohnehin ein Eigenleben als Staat im Staat. Mursi ist ein Präsident ohne den Zugriff auf die Sicherheitskräfte. Ohne die Fehler von Mursi im politischen Geschäft kleinzureden, die sind Legion, hat dieser Präsident auch nie die volle Amtsgewalt über dieses Land gehabt. Und mittlerweile ist es so, dass sich Teile der Polizei auch mit den Demonstranten solidarisieren, wobei es etwas absurd wirkt, dass die Demonstranten, die von der Polizei vor 2 Jahren beschossen und gefoltert worden sind, nun so tun, als ob sie die besten Freunde mit der Polizei seien. Und dasselbe gilt für die Armee, gegen die es ja auch monatelange Proteste gab. Plötzlich sind alle wieder, wie man hier in Ägypten sagt, eine Hand.
Die Regierung Mursi ist unter Druck. Was meinen Sie, werden die Muslimbrüder kampflos nachgeben?
Das ist schwer zu sagen. Die Muslimbrüder sind politisch ganz, ganz eng in die Ecke gedrängt worden. Die haben kaum noch Auswahlmöglichkeiten. Meiner Einschätzung nach ist die Mehrheit der Bevölkerung gegen diese Regierung. Aber es ist keine Mehrheit, die so viel größer ist, dass die Minderheit nichts machen könnte. Die Muslimbrüder sind auf der anderen Seite eine sehr opportunistische und flexible Organisation, die wahrscheinlich schon nach einem Ausweg sucht, aus dieser Situation rauszukommen, ohne das Gesicht zu verlieren. Aber man muss mal ganz ehrlich sagen, Mursi hat wenig Alternativen oder Mursi und die Muslimbrüder, denn er selber ist ja gar nicht der entscheidende Mann, das ist die Führung der Muslimbrüder. Wenn die Muslimbrüder die Macht jetzt abgeben und eine andere Regierung ins Amt kommt, dann müssen sie nicht nur damit rechnen, politisch in den nächsten Jahren völlig marginalisiert zu werden nach diesem Erfolg, sondern sie müssen auch damit rechnen, dass ihre Führer vor Gericht kommen. Und das ist natürlich eine Perspektive, die sie festhalten lässt bis zum letzten Moment.
Die Bilder sind ja um die Welt gegangen. Es herrscht offenbar eine ganz große Hoffnung in die Armee. Aber aus der Ferne scheint das ein bisschen eine gefährliche Hoffnung.
Naja, also zum einen, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ist diese Armee genau jene Armee, die im Frühjahr 2011 letztendlich Mubarak gestürzt hat und der Revolution den Wind aus den Segeln genommen hat aus Angst vor Chaos und dann aber selbst auch auf die Protestierenden hat schießen lassen und Menschen gefoltert hat. Es hat riesige Proteststürme gegeben und Mursi konnte die Armeeführung auch nur wieder zurück in die Kasernen stützen, weil er das Volk hinter sich wusste. Zum anderen ist die Situation der Armee vielleicht nicht ganz so eindeutig, wie es von außen scheint. Die Armee ist zwar stark, Aber bei so vielen Millionen Menschen auf der Straße sind die Möglichkeiten einfach begrenzt, ein Chaos zu verhindern. Sie müssen ja landesweit agieren. Das ist eine Armee von 500.000 Menschen auch nur sehr, sehr begrenzt möglich. Und die Armee will sich nach der für sie ja eher niederschmetternden Erfahrung mit der Machtübernahme 2011 ganz sicher nicht offiziell in die Politik einmischen. Die Amerikaner haben auch klar gesagt, im Falle eines offenen Putschs werden die Hilfsgelder gestrichen. Die Armee müsste das politische Kunststück fertig bringen, die Kontrahenten an einen Tisch zu bringen, zum Verhandeln zu zwingen und gleichzeitig nicht selber offiziell die Fäden zu ziehen. Das ist enorm schwierig.
Besten Dank nach Kairo. Thomas Abinarius berichtet für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger aus der ägyptischen Hauptstadt. Marine Le Pen, die Präsidentin des rechtsextremen Front National, verliert ihre Immunität. Ihr wird vorgeworfen, sie habe zum Rassenhass aufgerufen, indem sie das Beten von Muslimen vor einer überfüllten Moschee mit der Besetzung Frankreichs durch die Nazis verglichen hat. Man will verhindern, dass ich die Wahrheit sage, sagt Le Pen zum Entscheid des Europaparlaments. Wer ihr zuschaut und zuhört, bekommt den Eindruck, so unglücklich ist sie darüber nicht. Aus Paris, Rudolf Mäder.
Die 45-jährige Blondine mit der tiefen Raucherstimme wickelt die Franzosen immer mehr um den Finger. Marine Le Pen, die Chefin des rechtsextremen Front National, feiert bei Nachwahlen einen Erfolg nach dem anderen. Ihr Programm: Stopp der Einwanderung, Nein zum Diktat aus Brüssel, Austritt aus dem Euro, findet bei immer mehr Wählerinnen und Wählern Anklang. Dass das Europaparlament nun ihre Immunität aufhob, erschüttert sie nicht. Der Rat habe so entschieden, weil die Partei nicht wollten, dass sie dem Volk die Wahrheit sage.
Je suis une adversaire politique. Voilà, et peut-être une adversaire politique plus dangereuse encore que les autres.
Sie sei für die anderen eine politische Gegnerin, vielleicht noch gefährlicher als andere. Auch in der Sache bleibt sie hart. Wenn sie sage, das Beten auf der Straße vor überfüllten Moscheen sei eine Besetzung französischen Bodens, habe dies doch nichts mit Rassismus zu tun.
Il ne s'agit là en aucune manière d'une quelconque provocation à la haine, mais bien d'un constat qui est partagé par une majorité de Français, et vous le savez.
Das ist in keiner Art und Weise ein Aufruf zum Hass. Das ist ganz einfach eine Feststellung, welche die meisten Franzosen teilen. Dieser Entscheid ist eine Schande für das Parlament.
Eh bien, ceci déshonore le Parlement européen, bien entendu.
Zwar hat Marine Le Pen Muslime im Originalzitat de facto mit Nazisoldaten verglichen, doch ins Detail gehen mag sie nicht. Die Chefin des Front National inszeniert sich als Opfer und hofft, der juristische Prozess, der sich nun anbahnt, werde ihr politisch sogar noch nützen. Die anderen haben Angst vor mir, dies ihre Botschaft. Umfragen und Wahlergebnisse geben ihr Recht. Ganz offensichtlich ist es Marine Le Pen gelungen, das Image ihrer Partei aufzupolieren. Früher duldete der Front National Antisemiten und Neofaschisten in den eigenen Reihen. Nostalgiker des Vichy-Regimes fühlten sich hier zu Hause und gewaltbereite Schlägertypen. Doch Marine Le Pen hat einige unbequeme Elemente ausgeschlossen. Der Front National ist heute für viele zur salonfähigen Partei geworden. Nicolas Sarkozy und seine UMP haben ihren Teil zur Etablierung des Front National beigetragen, so der Politologe Dominique Regnier von der Pariser Universität Sciences Politiques.
L'UMP a souvent commis l'erreur de reprendre à son compte non seulement les thèmes, ce qui peut être légitime, mais aussi les termes du Front National, montrant publiquement au fond que ce parti était une espèce d'avant-garde qui était imité par des partis de gouvernement.
Die UMP hat den Fehler gemacht, dass sie nicht nur die Themen, sondern auch die Terminologie des Front National übernahm. Sie vermittelte damit den Eindruck, er sei eine Art Avantgarde, der die Regierungsparteien nachrennen müssen. Und noch etwas hat der Politologe festgestellt. Während der Front National während der letzten 10 Jahre vor allem für die rechte UMP ein Problem war, werden die Rechtsextremen nun auch für die Sozialisten immer mehr zur Konkurrenz. 46% erreichte der Front National neulich bei einer Nachwahl im Departement Lot-et-Garonne, einer sozialistischen Hochburg.
Elle attire avec son nouveau discours les classes populaires et modestes qui jusqu'ici se reconnaissaient dans la gauche, qui maintenant ont le sentiment que la gauche ne les préserve plus.
Marine Le Pen spricht immer mehr Arbeiter an, die traditionell links wählen. Diese haben den Eindruck, die Linke schütze sie nicht mehr vor Arbeitslosigkeit und vor Kaufkraftverlust. Deshalb kommen die Wähler, die jetzt neu zum Front National stoßen, vor allem aus dem linken Lager.
Maintenant les électeurs qui font grossir le Front National, ils viennent du électorat socialiste plus précisément.
Marine Le Pen sahnt also heute bei der Linken ebenso ab wie früher bei der Rechten. Und wenn es ihr gelingt, sich als Opfer darzustellen, dann kann sie wohl auch in Zukunft in diesem Lager Stimmen gewinnen. Sie müsste sich dann vor dem Prozess nicht fürchten, sondern könnte sich im Gegenteil über die damit verbundene Publizität freuen.
Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder. Der türkische Premier Erdogan und seine Regierung haben eine einfache Erklärung, wer für die Protestwelle in der Türkei verantwortlich ist. Ausländische Kräfte, eine ominöse Zinslobby und, so wird der Vize-Regierungschef heute in den türkischen Medien zitiert, die jüdische Diaspora. Ihr angebliches Ziel, der türkischen Wirtschaft schaden. Luise Sammann über die Hochkonjunktur der Verschwörungstheorien am Bosporus.
Es wimmelt nur so von ihnen. Ausländische Agenten scheinen die aufstrebende Türkei fast vollständig unter Kontrolle gebracht zu haben, arbeiten mit vereinten Kräften an ihrem Untergang. Ministerpräsident Erdogan wettert in seinen Reden unaufhörlich gegen internationale Medien und dunkle Mächte.
Uluslararası medyaya rağmen görmek isteyen varsa...
Kein Tag vergeht mehr am Bosporus, an dem nicht mindestens eine neue Verschwörungstheorie in Umlauf gebracht wird. Besonders populär ist dabei das Gerücht um den geplanten Megaflughafen in Istanbul, das ein AKP-Politiker seinen Anhängern in einem Video erklärt. Wenn der neue Flughafen in Istanbul fertig ist, prophezeit er, werden die Flughäfen in London oder Frankfurt zweitklassig sein. 15 Milliarden Dollar pro Jahr werden dann in türkische Taschen fließen. Seit den Führern dieser Länder das klar ist, schüren sie Unruhen in der Türkei. Melih Gökçek zieht vielsagend die Augenbrauen hoch. Noch Fragen? Das Video, das der großväterlich lächelnde AKP-Politiker über Twitter verbreitet, zeigt ihn selbst bei der Beweisführung. Knapp 10 Minuten präsentiert er an seinem Schreibtisch DIN A4 große Fotos von ausländischen Agenten wie diesem. Hier gibt ein junger Mann ein Klavierkonzert, sagt er. Er ist aus Deutschland. Würde jemand wirklich extra aus Deutschland in den Gezi-Park kommen, nur um ein Konzert zu geben? Warum er wirklich hier ist? Weil es ein Befehl ist. Ein 31-jähriger Klavierspieler aus Konstanz auf dem Taksimplatz, ein Spion. Eine Australierin, die sich für ein Foto direkt in den Strahl eines Wasserwerfers stellt, eine Agentin. Eine BBC-Reporterin mit türkischen Wurzeln, eine Verräterin. Was klingt wie ein schlechter Scherz, ist bitterer Ernst. Der freundlich dreinblickende Herr in dem Video ist nicht irgendjemand, er ist der Bürgermeister von Ankara. Fast 750.000 Türken folgen ihm und seinen angeblichen Beweisen auf Twitter. Regierungstreue Journalisten spinnen die Fäden weiter, präsentieren Theorien einer zionistischen Verschwörung gegen die islamische Türkei oder einer internationalen Zinslobby, die den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes stoppen wolle. Der Zinssatz für die Staatsschulden lag bei 63%, als ich an die Regierung kam, wettert Ministerpräsident Erdogan. Und wer kassierte dieses Geld? Die Zinslobby. Aber jetzt ist es damit vorbei und damit können sie sich nicht abfinden. Keiner weiß, wer oder was genau das ist, diese internationale Zinslobby. Typisch, meint İlter Turan von der privaten Bilgi-Universität in Istanbul. Verschwörungstheorien sind Erklärungen, die grundsätzlich nicht zu beweisen sind, sagt er. Politiker leugnen eigene Fehler, indem sie die Aufmerksamkeit einfach auf unbekannte äußere Kräfte lenken. Für typisch türkisch hält der Politikwissenschaftler das Phänomen nicht. Syrien, Irak, Iran, überall in der Region nutzen Politiker ähnliche Geschichten, um die Massen hinter sich zu vereinen.
Je geschlossener eine Gesellschaft ist, desto häufiger sieht man dieses Phänomen, erklärte. Um genau zu sein, sind Verschwörungstheorien das Ergebnis von Unwissenheit. Besonders das Personal, das im Moment die Türkei regiert, kennt die Außenwelt nicht gut. Deswegen verbreiten sie solche Theorien. Ihr Ziel verfehlen sie damit nicht. Obwohl die Proteste in der Türkei weitergehen, die öffentliche Diskussion bestimmt nun oft ein anderes Thema. Der Kampf gegen ausländische Agenten ist allgegenwärtig.
Der Bericht von Luise Sammann. Krankenkassenprämien in der Höhe von 800 Millionen Franken sollen umverteilt werden. Das schlägt die zuständige Ständeratskommission vor. Denn zwischen 1996 und 2008 hatten vor allem Versicherte in den Kantonen Zürich und Zug und in der Romandie massiv zu hohe Prämien bezahlt, während Prämienzahler zum Beispiel im Kanton Bern viel zu gut wegkamen. Diese Ungerechtigkeit soll nun wenigstens teilweise korrigiert werden. Max Ackermann.
Krankenkassenprämien sind teuer genug, da will man nicht mehr als nötig bezahlen. Genau das aber mussten Millionen von Versicherten in der Romandie oder in Zürich oder Zug, während vor allem Bernerinnen und Berner jahrelang zu günstig wegkamen. Etwa 1,6 Milliarden Franken beträgt der Fehlbetrag. Korrigieren wollte ihn die Politik vorerst nicht. Nach massiven Protesten gibt jetzt aber die zuständige Ständeratskommission nach. Wenigstens die Hälfte soll rückumverteilt werden, sagt die freisinnige Aargauer Ständerätin Christine Eggersegi.
Weil sich die Kantone auf dieses Modell geeinigt hatten, bei den Kantonen, in denen diejenigen sind, die zu viel bezahlt haben, andere, die zu wenig bezahlt haben. Und das war der Kompromiss, den sie uns vorgelegt haben.
Der Bund übernimmt ein Drittel der Kosten. Die anderen zwei Drittel müssen die Krankenkassen und die Versicherten aus jenen Kantonen übernehmen, die vorher zu wenig bezahlt hatten. Vorgesehen ist, dass in diesen Fällen 3 Jahre lang die Vergütung aus der CO2-Abgabe nicht rückvergütet wird. Tönt gerecht, ist es aber nicht in jedem Fall. Wer die letzten Jahre zum Beispiel in der Waadt gewohnt hat und jetzt nach Bern zieht, ist sogar doppelt bestraft. Zuerst mit den zu hohen Prämien am alten Wohnort und jetzt mit den Rückzahlungen am neuen. Ständerätin Eggersegi nimmt's mit Humor.
Minus mal Minus gibt Plus, das ist eine alte mathematische Weisheit.
Ob das die Betroffenen auch so locker sehen, ist zu bezweifeln, auch wenn es nicht um wahnsinnig viel Geld geht, für kaum jemand um mehr als 50 Franken pro Jahr. Umso erstaunlicher, dass 1,5 Jahre um diesen Kompromiss gerungen wurde. Aber es stehe eben mehr auf dem Spiel als nur ein paar Franken, sagt Ständerätin Eggersegi.
Wenn Versicherte das Gefühl haben, wenn meine Prämien für andere Leistungen beansprucht werden, dann riskieren wir, dass das ganze KVG unglaubwürdig wird.
Wichtig sei deshalb, dass solche Falschrechnungen nie mehr vorkämen. Dazu brauche es aber ein Krankenversicherungsaufsichtsgesetz. Es ist ein Lieblingsprojekt der freisinnigen Gesundheitspolitikerin. Im Parlament aber ist es höchst umstritten.
Max Ackermann. Und damit ist es 18.28 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit dem Kampf um Steuern und zwischen Finanzplätzen, dem ganz grossen gesellschaftlichen Wandel in Bulgarien und dem Kampf gegen Stromverbrauch und Lebensmittelverschwendung. Es geht um Steuerbetrug, wenn Deutsche oder Amerikaner ihr Geld mit Hilfe von Schweizer Banken vor dem Fiskus verstecken. Es geht um Steuereinnahmen, dringend notwendige, in Zeiten Klammerkassen, wenn die USA und die EU die Schweiz unter Druck setzen. Und, das sagt Andrew Morris, Offshore-Experte an der Universität von Alabama, es geht um den Konkurrenzkampf zwischen Finanzplätzen, bei dem nicht alle gleich lange Spieße haben. Beat Zoltermann.
Andrew Morris kommt gleich zur Sache.
States are essentially competitive firms.
Staaten sind im Grunde nichts anderes als Firmen. Sie stehen miteinander im Wettbewerb.
What they're competing for is to lure businesses to bring wealth-creating activities to their jurisdiction so they can tax the assets and provide services for their citizens.
Jeder Staat lockt möglichst viele Firmen ins eigene Land. Diese stellen Produkte her und erbringen Dienstleistungen, stellen Leute an. Kurz, die Firmen generieren dort, wo sie ansässig sind, Wertschöpfung. So sichern sich die Staaten Steuereinnahmen, sagt Morris. Der Rechtsprofessor an der Universität von Alabama stellt eine weitere Analogie her. Wie Firmen mögen auch Staaten Konkurrenten nicht.
Governments don't like it when other governments compete with them. And that's one reason that the UK and the US and the EU don't care much for offshore financial centers is it makes them have to work harder.
Das ist der Grund, so der Professor, warum die USA und die EU Offshore-Finanzzentren bekämpfen. Konkurrenz ist lästig und außerdem anstrengend, erklärt Andrew Morris und folgt damit dem Argument der Konservativen in der Steuerdebatte. Für das Cato Institute, eine konservativ-libertäre Denkfabrik in Washington DC, ist der Wettbewerb mit den Steueroasen ein Mittel, um Steuersenkungen zu propagieren und den Staat so auf ein Minimum zu schrumpfen. Andrew Morris sieht es etwas anders. Für ihn soll der Wettbewerb zwischen Steuerbehörden verschiedener Länder die Macht der Lobbyisten brechen. Diese haben das US-Steuerrecht enorm kompliziert gemacht, um immer mehr Sonderkonditionen für ihre Auftraggeber herauszuholen, meint Morris. Die einfacher funktionierenden Steueroasen sind immer attraktiver geworden. Die US-Behörden haben das Problem erkannt. Doch statt das eigene Steuersystem zu vereinfachen, verschlechtern sie, laut Morris, die Wettbewerbsposition anderer Staaten, etwa mit FATCA.
FATCA is almost a pure barrier to entry. It imposes on competitors of US financial services firms requirements that are not imposed domestically on US financial services firms. So it means a reason for you not to take your business to a foreign jurisdiction, but to do it at home.
FATCA, ein Gesetz, das Finanzinstituten außerhalb der USA hohe administrative Kosten aufbürdet, bevorteilt US-Banken, die diese Kosten nicht zu tragen haben. FATCA sorge dafür, dass das Geschäft und damit die Wertschöpfung in den USA bleibt, sagt Morris. Er listet weitere Beispiele des knallharten Wettbewerbs auf. Den Informationsaustausch, den die USA lieber von anderen Staaten einfordern, als selber bereit zu liefern sind. Die Attacken aufs Bankgeheimnis, während Briefkastenfirmen in Delaware und Wyoming weiter prosperieren. Die Frage bleibt, was kann ein kleines Land wie die Schweiz gegen dieses Muskelspiel machen? Die Antwort von Andrew Morris.
Well, I think it's very important for Switzerland, Luxembourg and Austria to work together instead of to be allow themselves to be picked off one by one. You need to work as a group to push back against this.
Kleine, effiziente Finanzzentren wie die Schweiz, Luxemburg und Österreich dürften nicht einknicken. Sie sollten enger zusammenarbeiten und zurückschlagen. So jedenfalls lautet der Rat des Rechtsprofessors aus Alabama.
Beat Soltermann. Bulgarien kommt nicht zur Ruhe. Seit fast drei Wochen demonstrieren Tausende jeden Abend in Sofia und anderen Städten gegen die neue linksgerichtete Regierung. Sie verlangen eine grundlegende Änderung des politischen Systems und akzeptieren nicht länger, dass ihre Forderungen von den Politikern ignoriert werden. In Bulgarien vollzieht sich ein gesellschaftlicher Wandel, meint unser Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Hier sein Bericht.
Demonstrationen vor dem Parlamentsgebäude in Sofia, seit Tagen das gleiche Bild. Die Menschen protestieren gegen die politische Elite und skandieren «Mafia, Mafia». Mafia, Mafia! Seit dem Ende des Kommunismus 1989 befindet sich Bulgarien im Würgegriff einer mafiösen Oligarchie aus Politik und Wirtschaft. Es läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Die Regierenden erkaufen sich die Unterstützung ihrer mächtigen Freunde aus der Wirtschaft und verteilen im Gegenzug Ämter, Pfründen und lukrative Aufträge. Die Bevölkerung bleibt außen vor. Doch jetzt hat sie genug. Wir sind der radikale Flügel eines unzufriedenen Volks und erkennen die Resultate der politischen Mauscheleien nicht länger an, sagt diese etwa 40-jährige Demonstrantin gegenüber dem bulgarischen Fernsehen. Die Frau und ihre Tausenden von Mitstreitern auf den Straßen Sofias verlangen den sofortigen Rücktritt der Regierung von Plamen Oresharski. Der parteilose Premierminister wurde vor einem Monat aus Verlegenheit an die Regierungsspitze beordert, weil die Wahlen von Mitte Mai kein eindeutiges Ergebnis gebracht haben. Im Gegenteil, es herrscht die totale Pattsituation. Die vier Parteien, die den Sprung ins Parlament geschafft haben, blockieren sich gegenseitig.
Oreşarski wird von den Sozialisten und der Türkenpartei unterstützt, kann aber auf keine Mehrheit im Parlament zählen und auch beim Volk kommt der neue Regierungschef nicht gut an, weil er etwas Grundlegendes nicht begriffen habe, wie der Bürgerrechtler Donjo Dodev sagt. Bisher habe die Politik irgendetwas entschieden und die Bürger hätten es im Nachhinein erfahren und stillschweigend akzeptiert, Oreşarski meine, so weiterwursteln zu können. Aber diese Arroganz der Macht lassen sich die Bulgarinnen und Bulgaren nicht mehr gefallen. Als die neue Regierung an Volk und Parlament vorbei einen dubiosen Geschäftsmann zum Chef der Nationalen Sicherheitsagentur befördern wollte, platzte vielen der Kragen. Sie gingen wieder auf die Straße und weichen seither nicht mehr von dort weg. Sie spüren, ihr Protest hat Wirkung. Im Februar fegten Massenproteste bereits die damalige bürgerliche Regierung aus dem Amt. Nun sei den Leuten bewusst, dass sie noch mehr erreichen könnten, sagte Politologe Evgeny Dainov.
So it's going to be a truly revolutionary process, which means it will go through all the levels of society.
Ein wahrlich revolutionärer Prozess sei in Gang gekommen, der die ganze Gesellschaft erfasse.
So it is a second attempt in a way. Another major reconstruction of society is on its way, which is good.
Gewissermaßen der zweite Versuch, die Gesellschaft neu zu strukturieren, sagt Evgeny Dainov. Der erste Versuch nach 1989 sei gescheitert. Doch wie soll es nun weitergehen in Bulgarien? Premierminister Oreşarski hat einen Rücktritt bisher kategorisch abgelehnt. Er habe eben erst mit der Arbeit begonnen und sei daran, ein Programm aufzustellen. Man möge ihm Zeit geben, sagte er, als ihn Demonstranten vor dem Parlament in ein Gespräch verwickelten. Experten wie Evgeny Dainov bezweifeln aber, dass der Premier lange durchhalten kann. Die politische Unterstützung sei zu schwach, um sich der geballten Wut der Menschen entgegenzustellen. Und weil angesichts der Pattsituation im Parlament auch kaum eine andere Regierung zustande kommen wird, bleiben erneute Wahlen als wohl einziger Ausweg. Dann wollen die Protestbewegungen als Einheit auftreten und den Sprung ins Parlament schaffen. Die Zeichen in Bulgarien stehen auf Veränderung. Die Menschen sind daran, ihre Untertanenmentalität abzustreifen und zu einer Bürgergesellschaft heranzureifen.
Fast ein Drittel der verarbeiteten Lebensmittel in der Schweiz landen im Müll. Die Lebensmittelbranche will nun mit einer breit abgestützten Initiative die grassierende Verschwendung bekämpfen. Zuerst kommt die Gastronomie an die Reihe. Nicht ganz zufällig. Charles Liebherr.
Küchenchef Philipp Jannes schnippelt Peterli. Groß, fest, weiße Haube, Halskrause, immer ein Lächeln auf den Lippen. Die Peterli landen im Topf bei den Kutteln.
Das ist Mot de Caen, eine französische Art, die Kalbskuttel kocht, oder? Mit Kalbsfüß, Rindsfüß und das ganze Gemüse drin, wo nachher serviert wird.
Kutteln, nicht jedermanns Geschmack. Auch nicht der Kalbskopf, die Kalbsfüße, die Zunge, der Rücken, das Mark. Das ist aber die logische Konsequenz, wenn der Koch nichts verschwenden will, dass alles im Topf und später auf dem Teller des Gastes landen muss. Für Philipp Jannes nichts Neues.
Also ich bin ja von der alten Schule noch, wo wir das alles gemacht haben. Oder? Wir haben sogar noch Kälber gemetzt früher. Abstechen, aufhängen, Hut abziehen und dann das ganze Kalb verwenden.
Alte Schule, alles verwenden. Den Menüplan so erstellen, dass möglichst wenig im Müll landet. Weniger Menüs zur Auswahl, kleinere Portionen servieren, weil im Schnitt 20% auf dem Teller zurückbleiben. Das alles scheint selbstverständlich, ist es aber nicht. Neueste Berechnungen für die Schweiz haben ergeben, dass alleine in Restaurants mehr als 10% der Lebensmittel im Abfall landen. Eine Zahl, die sogar den Experten Markus Hurschler überraschte.
Ich habe sie zuerst nicht geglaubt und als wir uns dann eben mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt haben und eben auch mit Forschern zusammen gearbeitet haben, haben wir gesehen, doch, da ist etwas dran. Die Zahlen sind heute auch nur Schätzungen, die besten Schätzungen, die wir kriegen können, aber wir wissen, das Problem ist groß und relevant.
2 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel werden jedes Jahr in der Schweiz weggeworfen, haben Forscher der ETH und der Uni Basel gemessen. Vergleichbar groß ist die Verschwendung in anderen Ländern Europas. Besorgt um ihr Image will nun die Lebensmittelbranche Gegensteuer geben, mit Informationskampagnen, Checklisten, Fallstudien. Die Lebensmittelmultis Nestle, Unilever machen mit, Detailhändler, Betreiber von Personalrestaurants, der Gastro- und Hotelierverband, Lebensmittelgroßhändler, eine breite Trägerschaft. Das Ziel, die Verschwendung halbieren in 10 Jahren. Das kann nur gelingen, wenn alle Akteure der Lebensmittelbranche zusammenspannen, sagt Markus Hurschler, Geschäftsführer des Vereins Gemeinsam gegen Verschwendung.
Wir sehen, dass die großen Abfallberge aus kleinen einzelnen Handlungen resultieren, sei das eben in Küchen, zu Hause, bei einzelnen Unternehmen. Und schlussendlich werden wir das nur reduzieren können, wenn diese kleinen Handlungen verändert werden durch Prozessinnovation und Sensibilisierung.
Auf dem Teller, im Restaurant, da soll das Thema Lebensmittelverschwendung den Schweizer Konsumentinnen als erstes serviert werden, ein Umdenken provoziert werden. Küchenchef Janes greift zu einem konkreten Beispiel, der Sauce Hollandaise. Er braucht sie für das Stehbuffet, weiß aber nicht, wie viel am Schluss gegessen wird.
Ich weiß, das ist wirklich heikel, weil man weiß nicht genau, wie viele Eier das man braucht und Zeug. Jetzt muss ich das noch verwenden können, nachher, die Hollandaise, die wir verbraucht haben. Dann machen wir die einfach aufs Gemüse drauf nachher, oder? Für den Gast nachher, da auf der Terrasse aufs Gemüse drauf. Und dann haben wir die Schüssel auch weg.
Alte Schule eben. Nicht immer geht's so einfach. Nötig ist es aber in jedem Fall. Und dann schiebt Chefkoch Janes seine größte Motivation nach, gegen die Verschwendung anzukochen.
Wegen der Warenkosten. Ist ja klar.
Dann greift Janes zur Schüssel und rührt noch einmal an. Der Service verlangt Nachschub.
Charles Liebherr. Strom sparen, eine gute Sache. Intelligente Stromzähler machen nun den Stromverbrauch sogar in Echtzeit sichtbar. Und eine repräsentative Studie aus der Stadt Zürich belegt, dass 3-5% Strom dank intelligenter Stromzähler gespart werden können. Nur lohnt sich das? Der Beitrag von Kurtin Vinzenz.
Alexandra Merki macht sich in ihrer Vierzimmerwohnung gerade einen Kaffee. Wenn die Kaffeetasse voll ist, schaltet sie die Maschine ganz aus, damit sie sich nicht sinnlos weiter aufheizt.
Also ich habe es teils auch schon gemacht. Ich würde sagen, ich habe es einfach konsequenter noch gemacht.
Während den 1,5 Jahren, als sie ein sogenanntes Smart-Meter-Gerät in der Wohnung hatte. Die junge Umweltwissenschaftlerin gehörte zu den zufällig ausgewählten Studienteilnehmerinnen. Das Gerät, es sieht aus wie ein Tablet-Computer, zeigte ihr auf Wunsch, wann sie wie viel Strom brauchte.
Noch spannend war, dann hat man irgendwie gesehen, wenn man am Wochenende, wenn es grusig Wetter war, man hat zum Beispiel mehr Fernsehen geschaut, dann hat man das dann gesehen auf dem Gerät.
Und auch den momentanen Stromverbrauch konnte sie sehen und so überprüfen, was wie viel Strom frisst.
Man sieht das jede Lampe, die man Radar abstellt.
Und deswegen begann sie darauf zu achten, auch wirklich das Licht zu löschen und den Fernseher ganz abzustellen, wenn sie die Wohnung verließ. 3-5% Einsparung pro Haushalt. Das Studienergebnis stimmt überein mit den Erfahrungen in anderen Ländern, wo man Smart-Meter-Geräte schon länger einsetzt. Auf der Stromrechnung allerdings merkt man eine solche Einsparung kaum. Nicht mal 15 Franken im Jahr würde das für einen Zürcher Durchschnittshaushalt ausmachen. Es brauche darum weitere Anreize, sagt ETH-Professor Thorsten Starke, der sich seit Jahren mit dieser Art von Stromsparen auseinandersetzt.
Man muss Leute dazu bewegen, sich die Informationen auch anzugucken und entsprechend Handlungen abzuleiten. Die Technologie alleine macht es nicht, sondern der intelligente Einsatz der Daten.
Konkret denkt Starke an Anreize, die man am ehesten mit den Punktesystemen der Großverteiler vergleichen könnte, und macht ein Beispiel.
Man könnte sich vorstellen, dass Sie 2 Minuten am Abend investieren, um ein Energiesparquiz zu spielen und etwas über Ihren Verbrauch zu lernen, dadurch Bonuspunkte zu verdienen, was sich dann möglicherweise auch auf die Stromrechnung auswirkt.
Solche Anreize könnten dazu beitragen, dass der Spareffekt mit der Zeit größer wird oder zumindest nicht verpufft. Auch volkswirtschaftlich würde sich der flächendeckende Einsatz von intelligenten Stromzählern in der Schweiz lohnen, hat ETH-Professor Starke für das Bundesamt für Energie ausgerechnet.
Nach den Ergebnissen würde eine flächendeckende Installation von Smart Metering Mehrkosten von rund 1 Milliarde Franken verursachen und 1,5 bis 2,5 Milliarden Franken gegenüber dem Status quo dann aber auch einsparen.
Nur für den einzelnen Stromversorger ist die Umstellung teuer. Einen einzigen Haushalt mit den neuen Geräten ausrüsten kostet bis zu 600 Franken. Auf die Stadt Zürich zum Beispiel kämen Investitionen von 120 Millionen zu viel eigentlich, sagt Lukas Küng vom Stadtzürcher Elektrizitätswerk.
Diese Investition in Smart Meter, die lohnen sich eigentlich für einen Netzbetreiber nicht. Also da muss das Bundesamt für Energie die Weichen anders stellen.
Sprich, die Elektrizitätswerke sollen die Mehrkosten den Kunden weiter verrechnen können. Das sieht der Bund im Entwurf seiner Energiestrategie 2050 auch vor. In etwa 3 Jahren soll es den Städten und Gemeinden möglich sein, solche Geräte auf Kosten der Kunden einzubauen. Bis aber jeder Haushalt in der Schweiz umgerüstet ist, wird es noch viele Jahre dauern. Alexandra Merki hat ihr Versuchsgerät unterdessen wieder abgeben müssen. Aber, sagt sie, wie früher sei es nicht mehr.
Also ich würde sagen, ich habe mir das schon gewisses Verhalten wie auch trainiert. Also ich mache das immer noch, Gerät abstellen.
Der Beitrag von Kurtin Vinzenz. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.